vom Anfang bis zum Ende alles miterleben zu können. Da sind werden all meine Sinne bedient irgendwie. Ich kann das Saatgut fühlen in den Händen, ich kann die Erde fühlen, ich kann das riechen. Ja, ich bin spät diagnostizierte, also im Erwachsenenalter diagnostizierte ADHSlerin. Der hat auf jeden Fall einen therapeutischen Aspekt, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin noch nie in den Garten gegangen und es ging mir danach irgendwie schlechter. Also ich glaube, das ist einfach wirklich noch nie passiert. Und sie hat uns auch tatsächlich beleidigt, den Garten auch beleidigt, hat zum Beispiel gesagt, dass es widerlich ist, dass sie sowas noch nie erlebt hat. Dadurch, dass ich mit mir fein bin, weil das kann ja auch für andere Leute anders sein, bin ich jetzt auch nicht mehr so schnell zu irritieren. Also eine Freundin hat mal gesagt, dass sie gerne in meine Illustrationen reinsteigen würde und dort sein würde, weil es immer so gemütlich aussieht.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Wiebke. Wiebke gärtnert ein bisschen versteckt in ihrem Schrebergarten und teilt ihre Eindrücke auf Instagram als Unkraut und Argwohn. Ich möchte heute von Wiebke wissen, weshalb sie im Garten sein kann, wie sie ist, weshalb ihr der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis und wer eigentlich argwöhnisch wegen des Unkrauts ist. Hallo Wiebke.
Hallo Jens.
Wiebke, wer bist du und was machst du?
Ich bin Wiebke auf Instagram Unkraut und Argwohn und ja, ich habe einen Schrebergarten ganz im Osten von Deutschland und da gärtne ich zusammen mit einer Freundin, mal mehr und mal weniger, aber ja, seit 4-5 Jahren haben wir den Garten, ja.
Und wie sollte es anders sein? Nimm uns doch mal bitte am Anfang dieser Folge mit durch deinen Garten. Was kann man dort alles entdecken? Fangen wir doch mal an der Pforte an, wenn du eine Pforte hast.
Ja, also wenn man durch das Gartentor geht, dann musst du vielleicht aufpassen, dass du nicht stolperst, weil manchmal bringen wir was vom Sperrmüll mit oder da steht eine Pflanze, die noch eingepflanzt werden muss. Und man kommt rein und rechts sind ganz, ganz viele große Bäume, Buchen, Ahorn, das ist quasi das angrenzende Gelände an der Sparte. Und dann steht man auf der Terrasse und wenn man dann die Treppe runtergeht, dann ist man im Garten. Und erstmal sieht man viel, viel Grün. Im Zentrum steht das Gewächshaus und um das Gewächshaus, da tummeln sich dann Beete, ein großer alter Pflaumenbaum, den der Nachbar immer mal wieder gerne verschneiden würde, aber da lassen wir ihn nicht dran. Und ja, dann, wenn man den Blick schweifen lässt, sieht man dann noch ein Stück von der Resteanlage. Es ist eine besondere Anlage, die ist nicht so eine gerade Fläche, wie man das kennt, sondern die ist so in einem, ja, wie in einem, um ein kleines Tal ringsrum. Genau, deswegen ist er auch ein bisschen versteckt, der Garten.
Wie würdest du dich beschreiben, wie gärtnerst du? Also hast du ein bestimmtes Prinzip, wie du gärtnerst? Also es gibt ja permakulturellen Ansatz oder es gibt Präriegärten, reine Staudengärten. Wie, da du im Schrebergarten bist, wirst du ein bisschen oder die Drittelregel natürlich beachten müssen. Aber hast du zum Beispiel beim Gemüsegärtnern ein bestimmtes Prinzip oder eigene Regeln dir gemacht, die du einhältst?
Naja, also ich glaube, die Hauptregel ist, die sich so etabliert hat, ist tatsächlich, dass wir auch wirklich nur noch Sachen anbauen, die wir auch mögen. Und ja, ansonsten ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir entscheiden das eigentlich Jahr für Jahr neu. Es kommt immer was dazu. Es gibt ein paar Blumen. Es gibt ich lege gerade noch eine Wildblumenwiese an. Und natürlich trotzdem auch ein relativ hoher Teil ist auch tatsächlich ein Gemüsebeet. Und Beerensträucher. Aber wir haben jetzt, also wir versuchen, ich glaube, wir nehmen uns von allem so ein kleines bisschen was raus, was halt zu uns passt. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich gärtner ich recht intuitiv.
Das ist ja auch legitim. Und wenn du sagst, du legst eine Wildblumenwiese an, das hört sich an, als würdest du insektenfreundlich gärtnern oder warum legst du eine Wildblumenwiese an? Oder was ist dir neben dem Gemüse noch wichtig im Schrebergarten?
Also insbesondere so in den letzten ein, zwei Jahren ist für mich noch so der Fokus auf einheimische Pflanzen und Blumen gekommen. Hatten wir irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm, aber dass das auch halt also einfach wirklich essentiell ist und logischerweise hier lebende Insekten halt angewiesen sind auf hier einheimische Pflanzen, da habe ich einfach erst seit 2 Jahren einen Fokus und habe einfach festgestellt, dass unser Garten da noch ein kleines Defizit hatte. Und weil es ja ein Schrebergarten ist, können wir auch jetzt nicht den Großteil der Rasenfläche, die es halt noch gibt, einfach vor sich hin wildern lassen, sondern müssen das dann halt ein bisschen umlenken auf eine Beetform. Genau, und darauf legen wir Wert. Wir nutzen auch keine Schädlingsbekämpfung jetzt im Sinne von irgendwie Schneckenkorn oder irgendwelchen Pestiziden. So, das findet gar nicht statt.
Eben hast du gesagt, du legst da Wert drauf oder ihr legt da Wert drauf. Und davor hast du gesagt, ihr legt den Fokus da drauf. Irgendwo muss dieser Fokus mal hergekommen sein. Und du hast mir angedeutet, dass der seinen Ursprung in Schweden hat.
Ja, genau. Ich habe letztes Jahr waren wir im Familienurlaub in Schweden und da gibt es ja unfassbar viele Naturreservate und in fast allen dieser Naturreservate habe ich eine Anzahl an Insekten gesehen, die mir so in Deutschland auch im Wald einfach noch nie begegnet ist. Und das fand ich beeindruckend und ja, beobachte auch einfach wahnsinnig gerne Insekten. Genau. Und dann wollte ich das auch.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dir beim Gärtnern der Prozess wichtig ist und nicht unbedingt, natürlich auch, aber nicht als allererstes das Ergebnis. Was ist dir so wichtig am Prozess und was ist für dich der Prozess?
Der Prozess ist, ja, das irgendwie so vom Anfang bis zum Ende alles miterleben zu können. Da sind wir all meine Sinne bedient irgendwie. Ich kann das Saatgut fühlen in den Händen, ich kann die Erde fühlen, ich kann das riechen, ich kann Pflanzen beim Wachsen zusehen, ich konnte jetzt beobachten an den naturnahen Stauden, die ich jetzt noch, oder an den Wildstauden, die ich jetzt noch eingepflanzt habe, konnte ich beobachten, dass sofort, also wirklich unmittelbar 2-3 Tage später Insekten im Garten waren, die waren da noch nie da vorher. Und ja, das finde ich einfach extrem motivierend und einfach schön irgendwie miterleben zu können.
Und ich habe in der Einleitung schon gesagt, beziehungsweise die Frage an dich gestellt, wieso kannst du nur in deinem Garten so sein, wie du gerne bist?
Ich bin spätdiagnostizierte, also im Erwachsenenalter diagnostizierte ADHSlerin. Und ja, dem Garten ist das halt total egal. Da gibt's natürlich, ne, weil es auch ein Schrebergarten ist, gibt's da natürlich irgendwie Regeln von außen. Aber ich kann mich da einfach frei ausleben. Ich kann da ganz, ganz vielen Interessen nachgehen. Ich denke, alle, die auch ADHS haben, kennen das, dass Interessen sich auch mal ändern. Und der Garten, der bietet einfach so eine große Anzahl an Möglichkeiten, um sich irgendwie auszuleben und seinen Interessen nachzugehen und dem so nachzuträumen. Also ich kann auch ja zwischen den Aufgaben springen. So, also ich kann, wenn ich ein Beet anlege und aber dann irgendwo plötzlich die Holzbiene an mir vorbeifliegt, kann ich gucken, wo fliegt die hin, welche Pflanze mag die. Ja, das ist einfach da. Kann ich meinen Gedanken nachspringen und gleichzeitig sind die Reize, die ich dort bekomme, halt auch einfach wahnsinnig stimulierend und aber gleichzeitig auch beruhigend.
Warum kannst du das sonst im Alltag nicht?
Naja, ansonsten ist das ist so der Alltag oder so auch so die Welt gerade in der Stadt ist ja einfach irgendwie so auf Effizienz ausgelegt. Und ich glaube, Menschen mit ADHS können auch wahnsinnig effizient sein, aber es muss eben nach ihren Regeln funktionieren. Und die kann ich mir im Garten halt besser setzen, als es in der Welt außerhalb des Gartens der Fall ist. da gibt's Termine bestimmte, an die ich mich immer halten muss. Und da ist der Spielraum im Garten ist einfach viel, viel größer.
Muss man sich das ein bisschen so vorstellen, dass du im Garten keine zeitlichen und kreativen Grenzen hast?
Bedingt. Es gibt natürlich gibt's irgendwie zeitliche Grenzen. So, aber ja, es wissen eigentlich aber auch alle, wenn ich sage, dass ich gehe noch mal kurz in den Garten, dass eigentlich wenig damit zurecht, also dass man nicht damit rechnen kann, dass ich in der nächsten Stunde dann wieder da bin. Also kurz ist ein recht weiter Begriff.
Und wenn es dir im Garten gut geht, beziehungsweise du im Garten zufrieden bist oder für dich beruhigt bist oder ich kann es vielleicht in Worte fassen, weil ich wenig Kontakt bisher zu ADHSlern hatte, aber vielleicht kannst du es auch nochmal mit eigenen Worten beschreiben. Mhm. Aber ist es dann so, dass quasi der Garten für dich auch Therapie ist?
Der hat auf jeden Fall einen therapeutischen Aspekt. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin noch nie in den Garten gegangen und es ging mir danach irgendwie schlechter. Also ich glaube, das ist einfach wirklich noch nie passiert. So, das ist eigentlich immer so, dass ich in einer besseren Stimmung hingehe. Ich habe jetzt auch nicht immer außerhalb des Gartens, es ist auch nicht so, dass ich außerhalb des Gartens immer schlechte Laune habe oder irgendwie überreizt bin. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer so, dass ich davon profitiere und viel einfach auch da wahnsinnig viel erlebe und lerne. Und immer, wenn ich nach Hause komme, weiß meine Familie dann auch schon, dass ich wieder, ich habe irgendein Tier gesehen oder irgendein neues Insekt, über das ich mich gefreut habe. Oder ich bringe Gemüse mit, was irgendwie schön riecht oder irgendwie sich gut anfasst und ja, dann verarbeitet wird zu was Leckerem. Also das zieht da wirklich wahnsinnig viel raus.
Und da sprechen wir auch gleich noch drüber, über die Ernte. Aber wenn du im Garten warst und es dir da gut geht oder besser geht, nimmst du das dann auch mit aus dem Garten raus? Also hält dieser Zustand dann auch noch an? Oder ist es so, dass du aus dem Garten gehst und vielleicht nach 2 Stunden quasi dein Kopf wieder resettet ist? Oder ist das auch so, dass dieser wenn man es jetzt therapeutischen Effekt nennen möchte, dass der auch anhält dann im späteren Alltag?
Der hält an, auf jeden Fall. Also gehört ja zu einem Garten auch eine gewisse Regelmäßigkeit, gehört schon dazu, zumindest zu einem Schrebergarten. Und das ist für mich eigentlich aber total hilfreich, dass es auch dieses ein kleines verpflichtendes Element dabei gibt. Weil, ich das auf jeden Fall mit in den Alltag ziehe. Also ich bin viel, viel ausgeglichener, wenn ich regelmäßig im Garten bin, als wenn ich es nicht bin.
Und jetzt wollen wir das Thema ADHS gar nicht so überstrapazieren, aber eins würde mich schon noch interessieren. Und zwar war ja ADHS, ich sag mal so vor 10 Jahren vielleicht auch mal etwas früher oder später, ich weiß es nicht genau, sehr viel in den Medien präsent. Also es war ja wie so ein bisschen so ein Tabubruch. Ne? Auf einmal war ADHS überall und sehr viele Menschen haben sich auch plötzlich dazu bekannt. Die Frage wäre jetzt von mir, hat das insgesamt dir geholfen oder war das eher kontraproduktiv? Weil ich sag mal, es gab ja auch oft die Stimmen, die dann gesagt haben, ach ja, wieder eine mit ADHS, das ist so eine Trendkrankheit. So wie man das ja im Moment auch dummerweise oft hört, dass es bei Depressionen so ist.
Ob mir das gut getan hat, dass das so eine mediale Präsenz hatte?
Genau.
Also ich würde sagen, in großen Teilen hat es mir gut getan, weil da plötzlich halt viele Menschen waren, die ganz ähnliche Sachen erlebt haben. Also die irgendwie... Ich konnte dann viele so Teile meiner Persönlichkeit habe ich festgestellt, aha, okay, da gibt's einen Zusammenhang. Das geht vielen so. Und gerade wenn man so spät, also ich habe die Diagnose erst vor 2 Jahren bekommen, also Anfang 30, gerade wenn man so lange überlegt hat, was eigentlich falsch ist mit einem, dann ist das wahnsinnig befreiend zu sehen, dass es einfach auch anderen Leuten so ging. Also für mich war das mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Und gerade Frauen mit ADHS, da zeigen sich die Symptome auch einfach anders, als man die aus Medien kennt. Also sind halt, springen nicht alle über die Schulbänke und sind schon immer total auffällig, sondern explizit bei Frauen spielt sich auch ganz, ganz viel eher im Inneren des Kopfes ab und man trägt das gar nicht so nach außen. Und deswegen fand ich das sehr, sehr hilfreich.
Wenn du im Garten bist und du bist in deinem Prozess.
Ja.
Und dann kommt jemand von außen, das kann ja auch passieren, es kommen Gartennachbarn vorbei und stehen am Zaun oder sprechen dich an und holen dich ein bisschen auf den, ich sag jetzt mal, auf den Boden der Tatsachen zurück oder wieder in, ja doch, auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie ist das dann für dich? Also sind Einflüsse dann von außen störend oder sind die okay für dich? Und ich ziele da auch auf einen ganz bestimmten Einfluss ab, nämlich auch ein bisschen auf den Namensgeber deines Instagram-Accounts. Vielleicht magst du die Geschichte in dem Zusammenhang auch mal erzählen.
Ja, also als wir den Garten übernommen haben, da hatten wir, also ne, wir haben, wie die meisten Menschen im Schrebergarten, haben wir auch Nachbarn. Und eine Parzelle wird halt oder wurde von einem älteren Pärchen bewirtschaftet. Und die waren da auch schon wirklich ewig in der Sparte. Und ich habe schon gemerkt, es wird schwierig, als sie relativ schnell, also sie vor allen Dingen dann gesagt hat, na ja, im ersten Jahr, da sagen wir mal noch nichts. Und ja, das hat sich dann schnell in eine eher fast schon feindselige Haltung uns gegenüber umgewandelt, also diese anfängliche Skepsis. Und sie hat uns auch tatsächlich beleidigt, den Garten auch beleidigt, hat zum Beispiel gesagt, dass es widerlich ist, dass sie sowas noch nie erlebt hat. Und ja, das hat tatsächlich auch, hatte das auch Einfluss auf meinen Gärtnern. Und es hat viel, viel, viel Zeit gebraucht, ehe ich dann da irgendwie, ja, drauf scheißen konnte. Darf ich Scheiße sagen?
Durchaus, ja.
Gut. So, also das hat mich gerade in der ersten Zeit, hat mich das total verunsichert. Und ja, daher kommt auch der Name, weil das war ein sehr, sehr argwöhnischer Blick auf unser, in ihren Augen, Unkraut. Also ging auch so gerade, also wir haben ganz, ganz viel wilden Oregano bei uns im Garten. Und er hat uns auch gefragt, warum wir da das Unkraut nicht wegmachen und was wir damit vorhaben. Das würde sie rüberwehen. Sie braucht es nicht im Garten. Genau, aber je mehr ich auch weiß übers Gärtnern und lerne, desto selbstbewusster bin ich da. Auch uns kommt schon auch immer noch mal vor, dass jemand vorbeikommt und über den Zaun guckt, gerade wenn das irgendwie Leute sind, die neu sind in dem Verein. Die sagen, oh, hier ist ja noch viel zu tun. Also eigentlich habe ich mir da jetzt über die Jahre irgendwie eine Sicherheit erarbeitet, dass ich da jetzt nicht mehr den ganzen Tag drüber nachdenke und dass es mich auf gar keinen Fall davon abhält, regelmäßig in den Garten zu gehen. So, dann entsteht ja auch erst recht der Eindruck, dass wir uns nicht kümmern. Aber wir sind, also gerade ich bin ja trotzdem fast jeden Tag da und arbeite da wirklich viel dran. Das ist halt einfach nur eine andere Optik und eine andere Herangehensweise. Und so die von denen, also es gibt natürlich auch immer ein bisschen Fluktuation in so einem Garten. Aber die uns jetzt schon einige Jahre kennen, die haben da auch Frieden mitgeschlossen und wissen halt, was sie erwarten können und was eher nicht.
Und gibt es auf der anderen Seite auch genau das Gegenteil von Menschen, die vorbeikommen und sagen, oh, das ist ja mal ein schöner Garten und der ist naturbelassen und er bietet Mensch und Tier Vorteile oder ein schönes Habitat? Oder ist das, kommt es gar nicht vor oder ist das, oder merkst du, dass es zum Beispiel mehr wird?
Tatsächlich, so jetzt in der Sparte direkt, eher selten, also wirklich selten. Es liegt aber, wir liegen jetzt auch nicht an der Hauptader, wo auch mal irgendwie Passantinnen oder sowas lang gehen, sondern tatsächlich gehen da bloß wenige Leute, gehen den Weg lang. Es gibt immer mal wieder welche, die sich freuen, aber ich sag, einen weitaus größeren Zuspruch habe ich von virtuellen Menschen, die am Garten lang spazieren und über den virtuellen Gartenzaun drüber gucken. da gibt es auf jeden Fall mehr Zuspruch.
Mhm, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Mhm. Du hast eben schon in Verbindung mit den Herrschaften, die über deinen Garten, ich sag mal, gelästert haben, gesagt, dass du damit daran schon zu knabbern hattest.
Früher, ja.
Und dass sich das gebessert hat. Du hast mir ja auch erzählt, und das kann man ja kaum glauben, wenn man auf deinen Instagram-Account mal stößt oder forciert dort vorbeischaut, du wirkst dort sehr extrovertiert und sehr unbekümmert. Und das war früher nicht so. Das hast du aber irgendwie für dich hingekriegt. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du dir da quasi das im Kopf zurechtgelegt hast, dass du damit jetzt klarkommst. Wie schafft man das, dass man so eine 180-Grad-Kehre hinbekommt?
Ich sag's, wie es ist. Es stecken auch jahrelange Psychotherapie stecken dahinter halt. Also so eine grundsätzliche Gelassenheit da zu entwickeln. Ja, das ist es hauptsächlich. Und auch halt ne, so eine Routine, regelmäßig in den Garten gehen und einfach irgendwie den auch so als meinen Ort begreifen. Weil ich mache das ja für mich, ich mache das ja nicht für meine Gartennachbarn oder den Vorstand. Ich mache das halt wirklich ausschließlich für mich.
Und hast du in der Therapie dafür einen, also hat die Therapie dich dahin gebracht, dass du damit jetzt ganz unbekümmert leben kannst? Oder hast du sowas wie einen Werkzeugkasten an die Hand bekommen, dass du weißt, in welcher Situation du wie umgehen musst damit?
So, ja, ich habe einfach über die Jahre halt eben, ne, indem ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und aber auch so mit Vergangenem. Weil auch das, ne, auch da spielt die ADHS wieder rein. So, wenn man ohne eine Diagnose aufwächst, dann kann das auch fürs Umfeld halt irritierend sein, warum ich manchmal handle, wie ich handle. Das ist manchmal für das halt irritierend. Und wenn man halt jahrzehntelang das Gefühl hat, dass man Leute mit einem ganz natürlichen Verhalten irritiert, dann ja, dann macht das einfach was mit einem Selbstbewusstsein und das habe ich halt aufgearbeitet. Und ja, bin mit mir fein. Und dann, wenn man mit sich selbst fein ist, dann ist es auf jeden Fall leichter. Oder sag mal, dadurch, dass ich mit mir fein bin, weil das kann ja auch für andere Leute anders sein, bin ich jetzt auch nicht mehr so schnell zu irritieren.
Okay, und jetzt bist du ganz unirritiert in deinem Garten und folgst deinem Prozess. Ja. Das heißt, du hast zum Beispiel im Frühjahr Möhrensamen gesät. Die Möhren wachsen, das Möhrengrün kommt raus, die Möhre wird größer. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du die Möhren erntest.
Ja.
Was machst du mit deinen Ernten? Also, ich sag mal, hast du einen Selbstversorgergedanken oder ist der Garten wirklich für dich mehr, dass du, ich sag mal, zu tun hast?
Ja.
Oder ist es so, dass du wirklich ein Ziel verfolgst und sagst, ich möchte zum Beispiel im Jahr, ich möchte keine Tomaten kaufen oder ich möchte keine Zucchini kaufen, das ist natürlich nicht schwer, aber ja, also hast du ein Ziel mit deinem Garten, den du verfolgst oder hast du, oder sagst du, wenn da eine Möhre bei rumkommt, ist es schön und wenn du eine Ernte hast, was machst du damit? Also bevorratest du auch oder ist das, wird das alles instant verarbeitet?
Ja, oh, jetzt bis auf so Jahre wie dieses, wo halt der Pflaumenbaum fast unter seiner Last zusammenkracht, verarbeite ich eigentlich alles schnell. Also ich habe keine großen SelbstversorgerInnen-Ambitionen, muss ich sagen. Weil das macht, also ich versuche gerade im Garten mit möglichst wenig Druck ranzugehen. Wenn viel bei rumkommt, ist das total schön. Aber ja, ich will einfach, dass das ein druckfreier Raum bleibt, wie ein Spielplatz, wo halt einfach da nicht so viele Erwartungen dran geknüpft sind. Für mich ist da wirklich eher so der Prozess irgendwie entscheidend und das Wohltuende daran.
Mhm. Das Therapeutische. Da haben wir es wieder.
Ja, stimmt.
So, und irgendwann bleiben wir mal bei der Möhre.
Ja.
Irgendwann hast du ja ein Foto von der Möhre gemacht und das bei Instagram hochgeladen. Das heißt, also du hast irgendwann ja dein Garten bei Insta präsentiert. Das ist ja, glaube ich, noch gar nicht so lange her, wo du angefangen hast.
Nee.
Und deswegen muss es dir ja noch gut im Gedächtnis sein, warum du das gemacht hast, aus welchem Grund und was Instagram für dich ist.
Ja, das ist wirklich noch nicht so lange her. Also ich glaube, das war so im lass es Ende April, Anfang Mai gewesen sein, wo wir uns gedacht haben, also na, meine Gartenfreundin und ich, das wäre doch eigentlich witzig, wenn unser Garten einen Instagram-Account hätte. Also jetzt ohne große, also mit keinerlei Ambition sind wir daran gegangen und hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich da mehr Freude dran habe und ja, halt Lust habe, den Account irgendwie regelmäßig zu bespielen. Und genau, dann habe ich das einfach gemacht und es gab viel positive Resonanz. Also ich hätte damit nie im Leben gerechnet. Auch, dass mich mal jemand fragt, zum Beispiel, ob ich Gästin sein möchte in einem Podcast. Finde ich, einfach spannend. Es ist einfach so passiert. Also es gab keine Ambition dahinter. Es ist einfach geschehen. Wie vieles im Garten auch einfach geschieht.
Stimmt, ja. Das war ja nicht deine erste Erfahrung mit Instagram, sondern du hast ja noch einen zweiten und älteren Account.
Ja.
Was machst du dort?
Da zeige ich meine Illustrationen. Und den habe ich schon ziemlich lange, den Account. Also den, ich glaube, das war sogar mal mein privater Account und ich habe den dann halt in den Illustrations-Account umgewandelt. Und ja, mit dem ist es auch ein bisschen schwieriger, den so unbekümmert zu bespielen. Da ist irgendwie mehr Druck dahinter. Gar nicht jetzt unter dem, also gar nicht beim Illustrieren selbst, sondern tatsächlich das irgendwie so zu zeigen und ja, den so zu bespielen, so unbekümmert, wie ich es beim Garten-Account mache, das fällt mir schwer. Schwerer zumindest.
Weißt du, warum?
Ich denke, da ist halt eher so der Gedanke dabei, irgendwie ein Produkt, also in dem Fall meine Illustrationen, an den Mann und die Frau und vielleicht auch Agenturen und oder Verläge idealerweise zu bringen. Ich denke, es ist der, dass da eher ein bisschen, also dass da mehr Druck dahinter ist. Tatsächlich.
Und möchtest du einmal erklären, was das für Illustrationen sind?
Also, ich finde, dass die ganz gut so den Zauber in so einem Alltäglichen widerspiegeln. Also eine Freundin hat mal gesagt, dass sie gerne in meine Illustrationen reinsteigen würde und dort sein würde, weil es immer so gemütlich aussieht. Ja. Das ist es vielleicht. Es ist auch bunt, auch ein bisschen chaotisch manchmal. Eigentlich auch wieder Garten. Also man findet da, ich glaube, man findet eigentlich in beiden, also in der Art, wie ich gärtner und wie ich illustriere, findet man ähnliche Sachen wieder und viel von mir.
Mhm. Wenn du sagst, dass du oder indirekt eben schon gesagt hast, dass du ja auch gerne hättest, dass da vielleicht Agenturen oder Verlage drauf aufmerksam werden könnten, sollten.
Ja.
Oder vielleicht auch werden. Könntest du dir dann auch vorstellen, zum Beispiel, also das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich das beides verbinde, Illustration und Garten, vielleicht ein Garten-Kinderbuch zu gestalten?
Das wäre natürlich die absolut bestmögliche Fusion beider Leidenschaften. Ja, auf jeden Fall.
Damit das passiert, werde ich mal beide Accounts unter dieser Folge verlinken, damit man sich auch, damit auch jeder Verlag sich da ein Bild von machen kann.
Danke.
Wiebke, zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Was ist für dich Unkraut?
Unkraut? Boah, da, ich glaube, ich habe mal mit einem gelernten Gärtner drüber gesprochen und der meinte, dass meine Definition von Unkraut eigentlich eine relativ klassische ist, nämlich, dass irgendwo was wächst, was man an der Stelle nicht haben möchte. Also es kann auch eine Erdbeere sein. Wir haben in unserem Garten, weil der ja so sehr, sehr alt ist, also der war vor uns 1 bis 2 Jahrzehnte leer. Da ist man sich nicht sicher im Verein, wie lang genau das war. Und über die Zeit haben sich zum Beispiel wahnsinnig viele so Kulturerdbeerpflanzen im ganzen Garten verteilt. Und die wachsen halt oft an Stellen, an denen sie nichts zu suchen haben. Und da fliegen die dann raus, während es durchaus auch Ecken gibt, wo Brennnessel wächst. Was ja jetzt so quasi das klassische Unkraut ist. Genau. Die darf da halt bleiben. Und die Erdbeere fliegt an derselben Stelle vielleicht raus.
Und im nächsten Jahr ist es an anderer Stelle vielleicht umgekehrt.
Ganz genau.
Meine letzte Frage.
Ja.
Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ach, das ist ja eine spannende Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ein Olivenbaum. So eine richtig dicke, ja, tausende alte Olive. Ich finde, die sind, ich weiß, es kann bestimmt, können bestimmt viele Leute nachvollziehen, die schon mal irgendwie in Südeuropa waren und da wirklich so eine ganz, ganz alte Olive irgendwie sehen und vielleicht sogar anfassen durften. Es ist einfach ein wahnsinnig spannendes und wunderschönes Gewächs.
Wiebke, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Und ich kann nur jeden einladen, mal bei Wiebke auf dem Account vorbeizuschauen. Vielen Dank.
Sehr gern. Ja, abschließende Worte. Ich hoffe, dass mein Account irgendwie Leute dazu animieren kann, sich da möglichst wenig, also sich so möglich wie wenig Druck zu machen beim Gärtnern, weil es einfach ein, finde ich, wunderschönes und viel, vielseitiges Hobby ist. Und ja, was soll ich sagen? Habt einfach Spaß im Garten und genießt das, wenn ihr das Privileg habt, einen Garten zu haben.
Danke, mach's gut.
Tschüss.
Das war Wiebke von Unkraut und Argwohn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, kommentiert und abonniert, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Alles Wichtige habe ich wieder unter dieser Folge verlinkt, so natürlich auch die Links zu Wiebkes Accounts. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.